Freund Wolfgang zuhörte, dachte ich, ach, der könnte eigentlich ruhig da oben weiterreden. Er ist ja schon in unserem Thema und ich betrachte das bereits als den ersten Teil zu dem, was ich gerne weiter sagen möchte. Wir lesen jetzt aus 1. Petrus 4 ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Und ich denke, gerade dieser letzte Satz, die nach dem Willen Gottes leiden, macht deutlich, worum es hier geht. Als ich so den Ausführungen der Brüder lauschte, heute Morgen und auch eben, da dachte ich so bei mir, wir haben uns ja eigentlich gar nicht abgesprochen. Wir haben zwar die Themen aufgeteilt, aber ansonsten nicht gewusst, was der ein oder andere darüber sagen würde. Und merken doch, wie wir, obwohl wir aus unterschiedlichem Hintergrund kommen, doch dieselbe Botschaft haben. Und das zeigt sich immer wieder. Bei Menschen, die überzeugt sind, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, dass wir sie wörtlich nehmen, wo sie wörtlich genommen auch einen Sinn ergibt, und dass wir Schrift mit Schrift auslegen. Da kommen wir in den wesentlichen Aussagen der Schrift immer zu demselben Ergebnis. Wenn vielleicht manchmal auch auf anderen Wegen. Ich habe das heute Morgen sehr genossen. Diese Einteilung von Johannes Pflaum in diesen vier Schritten. Unseren Stand, die Würde, das Ziel, die Bewährung und dann später noch die Aufgaben, die hinzukommen und natürlich auch die Bedeutung des Leidens. Und wenn man diese sechs Punkte einmal so verfolgt durch diesen ersten Brief des Petrus, wird man feststellen, dass diese Themen sich mehrmals wiederholen, aber jedes Mal in einen neuen Zusammenhang, in ein neues Umfeld hineingesetzt werden. Es ist sehr interessant zu sehen, wie zum Beispiel die Stellung des Christen, was er in Gott besitzt, angefangen von der Auserwählung vor Grundlegung der Welt nach der Vorkenntnis Gottes und was daraus entstanden ist, und dann abwechselnd, weil das so ist, deswegen verhalte dich dementsprechend. Werde, was du bist. Es gibt ja im Neuen Testament, kann man sagen, zwei Briefe, die dieses Thema Verfolgung um Christi willen besonders intensiv betreiben. Dieser erste Petrusbrief und dann auch der Hebräerbrief. Und es ist interessant, wenn man sieht, wie der Heilige Geist in beiden Briefen auf verschiedene Art und Weise die Gläubigen wieder dahin bringen möchte, dass sie Mut fassen, dass sie nicht verzagen, nicht verzweifeln, nicht deprimiert die Flinte ins Korn werfen. Im Hebräerbrief wird der Blick vor allen Dingen auf Christus gelenkt. Christus über alles. Er ist es wert, dass wir uns für ihn verzehren. Und im ersten Petrusbrief wird der Blick auf das herrliche Erbe gelenkt. Obwohl auch das andere im Hebräerbrief anklingt und auch von Christus wunderbare Dinge im ersten Petrusbrief stehen. Aber bei alledem, sowohl der Hebräerbrief als der erste Petrusbrief vielleicht noch stärker machen deutlich, Leiden für Christus ist kein Selbstzweck. Es hat ein Ziel. Und während wir für Christus leiden, so wie die Schrift es sagt, auch nicht immer, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, heißt es da, werden verfolgt werden. Aber Paulus sagt nicht immer. Es gibt Zeiten der Verfolgung, es gibt Zeiten der Ruhe, wo wir vorbereitet werden auf die Verfolgung. Im ersten Referat heute Morgen haben wir das sehr schön erklärt bekommen, dass diese Zeiten der Ruhe nicht im Sinne des Ausruhens, sich gehen lassen und so weiter, diese Welt genießen, sondern nutzen für die Sache des Herrn und sich vorbereiten lassen, sich stärken lassen auf die Zeit der Verfolgung. Und dass in dieser Zeit der Ruhe wie auch in der Verfolgung es immer wieder Aufgaben gibt für die Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und wir haben im Referat von Wolfgang Nestvogel auch so einiges gehört. Ich möchte noch einmal eine Sache aufgreifen, dieses doppelte Priestertum von 1. Petrus 2, Vers 5, das heilige Priestertum, und Vers 9, das königliche Priestertum. Man kann das auch so sehen, dass in diesem doppelten Priestertum eigentlich unser gesamter Dienst im Hinblick auf den Herrn, wie auch im Hinblick auf die Welt, uns vorgestellt wird. Das erste, was genannt wird, heißt, dem Herrn dienen, das heilige Priestertum, Anbetung, Dienst im Heiligtum, Begegnung mit dem Herrn, hinein in die Stiftshütte, heute vor dem Herrn erscheinen. Und das königliche Priestertum, Dienst an der Welt, was wir vom Herrn empfangen im Heiligtum, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Anbetung, im Lobpreis, im Hören auf sein Wort, das verkündigen wir in diese Welt hinein, und zwar nicht nur in der gesprochenen Botschaft, auch in unserem Leben. Und das hat einer mal so verglichen, ich selber bin auf diese tolle Idee gar nicht gekommen, habe das aber irgendwo mal gelesen, dass man dieses doppelte Priestertum sehr schön vergleichen kann mit den zwei Balken des Kreuzes. Der senkrechte Balken, das heilige Priestertum. Wir stehen vor Gott, wahrer Gottesdienst im Heiligtum. Und der horizontale Balken, wir wirken in die Welt hinein. Und im Grunde ist das, was Eberhard Platte gerade in seinem letzten Referat uns mitteilte, sind die Auswirkungen gerade dieses königlichen Priestertums. Wie sich das zeigt in der Gesellschaft, im Hinblick auf die Obrigkeit, im Hinblick auf den Arbeitgeber, Frau und Mann, Kinder und all diese Dinge und dann letztendlich auch in der Gemeinde. Eine wunderbare Logik, die aber ganz klar deutlich macht, wir können diese Dinge nur tun, wenn wir nah bei Jesus bleiben. Das haben wir heute Morgen sehr deutlich gehört. In Christus allein. Und in diesem Zusammenhang wird immer wieder auch das Thema Verfolgung, der Weg zum Glück, uns vorgestellt. Kapitel 1, darüber haben wir gehört. Kapitel 2 klang nur ganz kurz an, wurde aber auch erwähnt. Die Herren anerkennen, uns ihnen unterwerfen, auch wenn es schwer ist. Christus unser Vorbild, denn er hat für uns gelitten. So dürfen auch wir leiden für ihn in dieser Welt. Christus, unser Vorbild. Auch in Kapitel 3, da kommt dieser Ausdruck Glückseligkeit schon vor. Es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses tun. Und dann ist von der Glückseligkeit, der Verfolgung die Rede in Kapitel 3. Mitten in dieser Ermahnung, wie wir miteinander umgehen und dadurch ein Vorbild werden für die Welt, die dann fragt, einige kommen zum Glauben, andere werden zum Gegner. Und dann kommt Verfolgung. Wenn es um Christi willen geschieht, glückselig seid ihr. Und dann kommt Petrus wieder auf die Aktivitäten zu sprechen. Wir haben ja alle Gaben empfangen. Wir haben diesen Abschnitt nicht gelesen, aber wir sollten uns doch daran erinnern, der direkt davor steht, vor dem, was uns jetzt noch in der mir zur Verfügung stehenden Zeit noch behandelt werden kann. Nämlich diese wunderbaren Gnadengaben Gottes, auf die Petrus jetzt nicht im Einzelnen eingeht, wie Paulus das tut an den verschiedenen Stellen. Er unterteilt sie nur in zwei große Gebiete. Die Gaben der werktätigen Hand, möchte ich sie einmal bezeichnen, diakonische Gaben auf der einen Seite und die Wortdienste, die Gaben mit dem Wort. Und es ist interessant, dass Petrus deutlich macht, sicher unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass für die Ausübung sowohl der diakonischen Gaben als auch der Wortdienste für beides die Kraft Gottes erforderlich ist. Und so von vornherein deutlich wird, was den Wert angeht, gibt es keinen Unterschied. Jede Gabe kommt von Gott. Er gibt nur wertvolle Gaben. Und wer eine diakonische Gabe bekommen hat, soll sie einsetzen zum Wohl aller. Er dient dem ganzen Leib. Und wer eine Wortgabe bekommen hat, soll auch sie einsetzen, aber nicht denken, dass er deswegen über dem anderen steht. Ja, und wenn wir die Gaben einsetzen, da gibt's natürlich Widerstand. Die Gemeinde wächst, der Herr bekennt sich dazu. Der Widerstand formiert sich. Wo immer er auch herkommen mag, darauf geht Petrus jetzt nicht ein. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Wir merken auch bei Petrus, er bringt nicht ständig Neues. Manche Gedanken, die er bereits früher in diesem Brief geäußert hat, greift er noch einmal auf, wie diesen Gedanken. Der ist nicht total neu in diesem Brief. Darüber haben wir heute Morgen gehört, in Kapitel 1. Da ist von dem Feuer die Rede, von dem Gold, das ins Feuer hineinkommt, von der Glaubensprüfung, wo der Glaube geläutert wird, gestärkt wird. Und wir haben von der Normalität und von den Ausnahmen gehört. Und das Normale ist, so wie wir es hörten, eigentlich Verfolgung. Überall geschieht das in der Welt. Und wir werden auch gleich noch hören, woran Petrus sicher da auch dachte. Das wird im Laufe dieser Verse auch deutlich. Er dachte nicht nur an den Märtyrertod, nicht nur an Gefängnis. Verfolgung fängt viel früher an. Aber weltweit, überall, wo Menschen sich zu Jesus bekennen, gibt es auch Verfolgung. Das gibt es auch in Deutschland. Wenn ich daran denke, da in manchen islamischen Ländern, wie schwer es für Christen ist, den Herrn zu bekennen. Vor einigen Jahren war einer unserer Mitarbeiter in Marokko, weil wir Kontakt hatten mit Geschwistern, die gerne mit einem Emmaus-Bibelcenter dort beginnen wollten. Er hat sie gefunden, sie haben sich mehrmals versammelt, aber jedes Mal wählten sie einen anderen Versammlungsort. Jedes Mal mussten Menschen aufpassen, ob nicht Verfolger, Spione, Fremde sich einschlichen. Wie viele sind schon umgekommen? Auf teilweise bestialische Weise. Die ihr Leben, ihr Zeugnis für den Herrn mit dem Leben bezahlt haben. Und was das für die Angehörigen bedeutet. Wie viele sind auf der Flucht? Wie viele können keine Ausbildung entsprechend ihrem Intellekt machen, weil sie keine Kompromisse machen wollen? Auch das ist doch bereits Verfolgung. Die Gemeinden im Osten in Russland, da waren nicht viel studierte Leute. Sie bekamen einfach nicht die Möglichkeit. Und sie haben es lieber gewählt, klare Sachen mit dem Herrn zu machen, als, wie die Bibel sagt, die zeitliche Ergötzung der Sünde. Und dazu gehört auch die Ehre, die Anerkennung dieser Welt, der Hochmut des Lebens. Mich hat das eben sehr bewegt, was Wolfgang Bühne uns berichtete von diesem treuen Zeugen in China. Wie weit sind wir noch davon entfernt? Und ich frage mich, ob Gott uns überhaupt noch einer solchen Prüfung unterziehen kann, hier in Deutschland. Ich weiß es nicht. Und was wir auf jeden Fall tun können, ist, dass wir von diesen Brüdern und Schwestern lernen, dieses Geheimnis, das im Grunde kein Geheimnis ist, weil die Bibel uns dieses Geheimnis lüftet, dass sie in diesen ungeheuren Verfolgungen festhielten am Herrn und trotzdem dabei fröhlich waren. Ein glückliches Herz. Was schreibt Petrus hier? Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Wir haben heute Morgen darüber gehört, man kann auch für ganz andere Dinge leiden. Das muss klar sein. Wenn wir verfolgt werden, wenn wir benachteiligt werden, wenn die Leute über uns lachen, nicht, weil wir so komische Leute sind. Oder weil Petrus später schreibt, er ja uns in alle möglichen Sachen hineinmischen, die uns nichts angehen. Aber um des Herrn willen, das muss klar sein. Und die Leiden des Christus sind zwei Arten von Leiden. Es ist einmal natürlich das Leiden für Christus. Ich denke, das geht jedem von uns ein. Aber es ist auch das Leiden mit Christus. Und das ist eine andere Sache. Als der Jesus am Grab des Lazarus stand, Jesus vergoss Tränen. Einer der kürzesten Sätze der Heiligen Schrift. Wieso weinte er da? Ich habe mich früher als Junge gefragt, wieso weinte er denn da? Er wusste doch, dass er den Lazarus in den nächsten Sekunden auferwecken würde. Wir müssen doch eigentlich eine ganz andere Figur da machen. Wieso weint er da? Nun, wir können aus anderen Stellen entnehmen, dass der Herr unglaublich gelitten hat in dieser sündigen Welt, wo er jeden Tag sah, was die Sünde, der Abfall von Gott, die Wahl des Widersachers, die Unzufriedenheit mit dem, was Gott dem Menschen anvertraut hat, was das angerichtet hat. Und ich glaube, die Leiden des Christus beinhalten das auch. Wir sollten den Herrn bitten, dass er uns hilft, die Dinge um uns herum so zu sehen, wie er sie sieht, mit seinen Augen. Dann wird uns ein tiefes, tiefes Mitleid zum Beispiel mit den Moslems erfassen. Ich weiß, auf meiner Ausreise nach Kamerun 1969, las ich auf dem Schiff, hatte auch viel Zeit, weil wir 5 Wochen Verzögerung hatten durch viele Streiks, die damals waren, den Koran, alle Suren durchgelesen. Und ich kann euch sagen, mein Herz wurde mit einem tiefen Erbarmen für diese armen Kreaturen erfüllt, die so etwas glauben müssen. Und wenn wir ganz klar sagen, der Islam ist eine antigöttliche Religion, Und wenn ein Mann, der deswegen unter Todesstrafe gesetzt wurde, sie als die satanischen Verse bezeichnete, muss ich sagen, ich habe noch nie eine bessere Bezeichnung für dieses Buch gefunden. Es ist ein satanisches Machwerk. Aber diese armen Moslems, was können sie denn dafür? Sie sind da hineingeboren. Viele von ihnen haben nie etwas anderes gehört. Und als diese Türken dort, die drei Missionare, zwei ihre Landsleute und diesen Bruder Giske, dort umbrachten, da glaubten sie, Allah einen Liebesdienst erwiesen zu haben. Das hatten sie tatsächlich. Denn ihr Allah ist nicht der Gott der Bibel. So verblendet können Menschen sein. Und da meine ich auch Leiden des Christus, dass wir damit leiden und dass dieses Erbarmen, das uns selber erfasst hat, uns dahin führt, auch zu diesen Menschen zu gehen. Wie das geschieht, kann unterschiedlich sein. Wir machen das hauptsächlich über die Literatur. Aber wenn wir natürlich in diese Länder kommen oder unsere Mitarbeiter dort, dann arbeiten wir in diesem Milieu und mit dieser Einstellung. Und ich darf euch sagen, wenn es um weltweite Verfolgung geht, es gibt in manchen Ländern, gerade in islamischen Ländern heutzutage, auch ein großes Erwachen. Viele Moslems fragen sich, wie ist das möglich, wenn irgendwo ein Terrorakt geschieht, sind es fast immer Moslems. Wie kommt das eigentlich, wenn Allah der Gott des Friedens ist? Und viele denken nach. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center in New York, seitdem ist eine viel größere Öffnung für das Evangelium in vielen islamischen Ländern. Es sind noch nicht die Massen, aber wir merken sehr deutlich, wie immer mehr Menschen zu Jesus finden. Und auch hier in Deutschland haben wir ein großes Betätigungsfeld. Nicht, dass wir, wie viele in der Bevölkerung, stöhnen über die vielen Türken. Das ist unsere Gelegenheit, unsere Möglichkeit. Oder die Menschen, die aus dem Kosovo gekommen sind, vom Balkan, das sind meistens Muslime. Haben wir sie wahrgenommen? Der liebe Bruder hier vorne, der alles aufnimmt, der kommt von der Mission, die da intensiv unter solchen Menschen arbeitet. Wer da mehr wissen möchte, kann ihn mal fragen oder sich bedienen an ihrem Tisch der Mission für Südosteuropa. Mit Christus leiden, nicht den Stab über diese Menschen brechen. Seht, das ist ja auch unser Anliegen hier auf den Malachi-Konferenzen. Im Hinblick auf die evangelikale Bewegung weltweit im Allgemeinen und deutschlandweit im Besonderen, leiden wir an manchen Entwicklungen. Es gibt manche Leute, die werfen uns vor, ach, ihr seid ja so negativ. Immer nur solche Dinge, denn nun, ihr, die dabei seid, ihr wisst, dass das nicht unser Hauptthema ist. Aber wir dürfen und können diese Dinge auch nicht verschweigen. Aber nicht als solche, die alles besser wissen. Wir wollen immer noch offen sein für Korrektur. Wir sind auch dialogbereit mit diesen Menschen, die uns eben etwas Mühe gemacht haben. Ich habe es ihnen gesagt, wir können gerne miteinander reden. Aber es geht nicht auf diese Weise, eine ganze Konferenz zu stören. Aber wir können gerne ins Gespräch kommen. Die Aufgaben erkennen. Die Menschen leiden auch an Verführung. Diejenigen, die sie verführen, da müssen wir ein klares Wort sagen. Wir müssen sie warnen. Gott wird zu seiner Zeit antworten. Und mancher ist schon sehr böse geendet, der große Worte sprach. Aber wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und wir wollen uns das vornehmen mit Gottes Hilfe. Wir haben so viel Gutes heute gehört. Wir wollen alles prüfen. Und da, wo wir erkennen, es ist Gottes Wort, sagt uns der Herr Jesus an einer Stelle, wo er seine Jünger belehrte, wenn ihr das nun alles wisset, glückselig seid ihr, wenn es tut. Das Wissen allein genügt nicht. Wissen ist wichtig. Aber das Tun ist das Entscheidende. Leiden mit Christus und Leiden für Christus. Kennen wir das beides? Damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. In der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Nicht in der Offenbarung unserer Herrlichkeit. Und die Heilige Schrift macht deutlich, ich nenne nur eine Bibelstelle, wo es ganz besonders klar wird, in allen Übersetzungen, die einigermaßen bibeltreu sind, steht dasselbe. In 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird aus der Herrlichkeit in Begleitung seiner Brautgemeinde nach der Hochzeit des Lammes und seine Füße auf dem Ölberg stehen und er die Völker scheidet, wie man die Schafe von Böcken scheidet, dann heißt es dort, wenn das geschieht, wird er verherrlicht werden in denen, die geglaubt haben. Nicht von denen, die geglaubt haben, sondern in denen. Indem die Menschen uns sehen und die Herrlichkeit, die der Herr uns gegeben haben wird, als Folge unserer Treue, nein, als Folge seines Wirkens in unserem Leben. Und er hat uns bei sich gehalten. Auch das haben wir heute Morgen gehört. Er bewahrt uns bis ans Ende, wird er verherrlicht werden, was er aus uns gemacht haben wird. Er wird dadurch verherrlicht werden. Und Petrus will damit deutlich machen, wenn wir so mit dem Herrn leben und für ihn leben, dann freuen wir uns mit, wenn er groß gemacht wird. Und wir tragen selber dazu bei. Ist das nicht wunderbar? Und dann geht es weiter. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wisst ihr, wovon ich überzeugt bin? Als Petrus das niederschrieb, da dachte er einige Jahre zurück. Da hatte er nämlich ein Wort des Herrn gehört, das hat er hier fast wortwörtlich zitiert, und zwar aus der Bergpredigt. Ich denke, wir alle kennen die Bergpredigt, und wir wissen, dass sie mit einigen Seligpreisungen beginnt. Und die letzten zwei Seligpreisungen behandeln unser Thema. Verfolgt um Christi willen. Die vorletzte formuliert das etwas anders. Wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet, glückselig seid ihr. Und dann die letzte, wenn es um Christi willen geschieht. Wenn sie übel gegen euch reden und jedes Wort lügnerisch gegen euch reden. Um meinetwillen, sagt er, um meinetwillen, glückselig seid ihr. Und ich glaube, dass der Herr daran gedacht hat. Und er gibt dann zwei Gründe an, warum wir glückselig sind. Erstens, denn also hat man getan den Propheten, die vor euch gelebt haben. Da müssen wir mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Der Herr Jesus stellt solche seiner Jünger, die bereit sind, um seines Namens willen Verfolgung auf sich zu nehmen, in eine Reihe mit den alttestamentlichen Propheten, wenn das keine Würde ist. Er traut uns das zu. Weil er weiß, ich selber werde es bewirken im Leben derer, die mich wirken lassen. Wie war das eben mit dem toleranten Passiv? Genau das ist es. Römer 6, die ihre Glieder ihm zur Verfügung stellen, er gebraucht sie dann. Unseren Mund, unseren Verstand, unsere Augen, unsere Ohren, unsere Hände, Füße. Wir stellen sie ihm zur Verfügung und er sendet uns dorthin, wo er uns gebrauchen will. Und deswegen kann er sagen, wie die alttestamentlichen Propheten, da hat er nämlich genau dasselbe getan. Ganz genau dasselbe. So auch ihr. Und das steht in Verbindung mit Verfolgung. Merken wir allmählich, dass der Titel unseres Vortrags keine Schwärmerei ist. Der Weg zum Glück oder vom Glück des verlorenen Lebens. Wenn wir das wirklich ernst nehmen. Und dann bringt der Herr noch einen zweiten Grund. Denn euer Lohn wird groß sein in den Himmel. So, und jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, aha, habe ich doch die ganze Zeit geahnt. Letztendlich geht es doch um Eigenlob. Die wollen mit ihren Kronen protzen. Je mehr Verfolgung, je mehr Edelstein und so weiter, man hört das ja öfters. Letzten Endes ist das ja total egoistisch. Nein, ich wiederhole noch einmal. In dem Lohn geht es nicht um unsere Ehre. Es geht um seine Ehre. Er wird dadurch verherrlicht. Und in Verbindung mit dem Lohn, Matthäus 25, sagt der Herr zu den treuen Arbeitern, gehe ein in die Freude deines Herrn. Er sagt nicht, gehe ein in deine Freude, sondern in die Freude deines Herrn. Es ist seine Freude, uns einen Lohn austeilen zu können. Und Offenbarung 19 macht deutlich, dass das Hochzeitskleid der Brautgemeinde gewebt wird. Es heißt bei uns von den gerechten Taten der Heiligen, also von den guten Werken. Nicht, dass wir gerettet werden durch die guten Werke, aber im Hinblick auf den Lohn spielen die guten Werke eine große Rolle. Es ist unser Hochzeitsschmuck, das Übergewand. Das Untergewand, das Kleid der Gerechtigkeit haben wir in der Wiedergeburt bekommen. Aber das Herrlichkeitskleid, das Hochzeitskleid, wird von da an gewebt mit den Werken, die Gott so vorbereitet hat, wie Paulus das schreibt in Ephesern, damit wir in ihn wandeln. Wir tun nicht gute Werke, um gerettet zu werden. Wir tun gute Werke, weil wir gerettet sind. Und er selber wirkt es in uns. Und dazu gehört Verfolgung. Für den Namen des Herrn zu leiden, ist eines der größten Werke, die wir tun können. Sind wir dazu bereit, diesen Weg zu gehen? Und ich sage noch einmal, der Herr macht es deutlich an dieser Stelle in der Seligpreisung, dass er schon mit dem Schmähen beginnt, mit dem Rufmord. Benachteiligung am Arbeitsplatz vielleicht. Probleme in der Nachbarschaft. Damit möchte ich natürlich nicht sagen, dass jeder, der Probleme hat am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, um Christi willen verfolgt wird. Das haben wir schon behandelt. Aber wenn ich treu dem Herrn diene, wird es auch da, von Zeit zu Zeit zumindest, Probleme geben. Zumindest können wir damit rechnen. Und das ist bereits Leiden um Christi willen. Wir haben in unserer Gemeinde einen Bruder, der dreimal seinen Arbeitsplatz wechseln musste, weil er nicht bereit war, Kompromisse zu machen, als LKW-Fahrer. Und Gott hat sich jedes Mal zu ihm bekannt. Wir hatten eine Schwester bei uns in der Gemeinde, die ihren Arbeitsplatz verlor, weil sie sich taufen ließ. Und sie war in einer kirchlichen Einrichtung, wurde entlassen deswegen. Wir haben gesagt, nimm es so an. Es geschieht um Christi willen. Wir hatten eine andere Schwester, die Hebamme war und die sich weigerte, am sogenannten Schwangerschaftsabbruch beteiligt zu sein. Sie wurde fristlos entlassen. Das ist Leiden um Christi willen. In den letzten Jahren ist das passiert bei uns in der Gemeinde. Und wenn wir jetzt Zeit zum Austausch hätten, bin ich sicher, viele könnten Ähnliches hier bezeugen. In allen Fällen, die ich jetzt nannte, und ich kenne noch viele andere, darf ich auch bezeugen, der Herr hat diese Geschwister nicht im Stich gelassen. Manchmal war es geradezu urkomisch, wie er darauf reagiert hat. Aber am Ende war es wunderbar anzusehen, wie er über seinen Heiligen wacht. Aber zunächst gilt es, den Glaubensschritt zu tun. Wenn ihr im Namen Christi, ich wiederhole noch einmal, wie es hier steht in Vers 14, geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Was bedeutet das denn? Ich halte das für das absolut Höchste. Hier werden wir Christus ähnlich durch die Verfolgung. Wir erleben die Fülle des Geistes. Das hat mit der Vorstellung der Pfingst überhaupt nichts zu tun. Aber etwas damit, dass mir Christus alleine genügt, dass ich völlig, vollkommen glücklich bin in ihm und seiner Gemeinschaft. Das kann sein, dass ich äußerlich gesehen total einsam bin, aber die Nähe des Herrn in wunderbarer Weise verspüre. Der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes. Und es heißt, er ruht auf euch. Das auch nicht nur für einen Augenblick. Das spricht von Gelassenheit. Das spricht auch von Gemeinschaft mit dem Herrn, von Ausruhen. Aber Lieben, wir haben vielleicht manche Kämpfe in unserer Umgebung, auch im geistlichen Bereich. Und die Gefahr ist, dass wir verbittert werden oder nur noch negativ sehen. Ihr Lieben, wenn es um Christi Willen geschieht, dass wir Nachteile haben, wie immer sie auch aussehen mögen, dann wollen wir uns freuen. Es ist ein Vorrecht, für den Herrn zu leiden. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wir sind nicht für alles verantwortlich. Gerade bei dem Letzten, als einer, der sich in fremde Sachen mischt, muss ich zum Beispiel sehr aufpassen. Fühle mich sehr schnell irgendwo verantwortlich und muss mir dann wirklich die Frage stellen, ist das tatsächlich deine Aufgabe, hier einzugreifen? Man kann natürlich diesen Vers auch wunderbar als Entschuldigung nutzen und sich vor jeder Verantwortung drücken. Aber ich denke, wenn wir vor dem Herrn stehen und wenn wir das, was vorher in diesem Brief uns mitgeteilt wird und was wir heute vielfach gehört haben, beachten und danach leben, dann wird uns klar werden, wo wir gefordert sind oder wo wir die Sache dem Herrn überlassen oder anderen, die vielleicht kompetenter sind, hier einzugreifen. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Seht, ich habe eingangs erwähnt, dass in den Seligpreisungen, in der vorletzten, wir auf die Höhe der Propheten gehoben werden. Aber es gibt ja noch eine höhere Ebene. Was sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium? So wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wie der Vater mich geliebt hat, so liebt einander. Wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Der Schüler wie der Lehrer. Der Jesus traut uns zu, dass wir in ähnlicher Weise wie er leiden in dieser Welt. Es ist nicht das Sühnungsleiden. Das war einzigartig. Das wiederholen wir auch nicht. Da steht er einzig und allein für Zeit und Ewigkeit. Aber diese anderen Arten von Leiden sehr wohl. Und wie ich schon sagte, wir werden Christus ähnlich. Und wir haben keinen Grund, uns zu schämen. Da Jesus sagt an anderer Stelle, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor den Engeln meines Gottes, die im Himmel sind. Für wen leiden wir? Wer ist Jesus von Nazareth? Die Welt wird ihn eines Tages erkennen, seine Autorität, und sich vor ihm beugen, ob sie wollen oder nicht. Aber wir dürfen schon jetzt bezeugen, auch wenn er in dieser Welt verachtet ist, und wenn Menschen, selbst religiöse Menschen, die sich auf Christus berufen, in der schlimmsten Weise von ihm reden. Wir wollen es hochhalten, wer Jesus Christus ist, und jede Gelegenheit nutzen, seinen Namen auszurufen. Aber Jesus Christus bekennen heißt nicht nur mit dem Mund bei jeder Gelegenheit irgendeinen frommen Spruch von sich lassen, sondern in der Tat. Wenn ich an dieses herrliche Lied von Paul Gerhardt denke, ich bete an die Macht der Liebe, denn bei uns im Liederbuch ist das dann der letzte Vers, da heißt es, im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Sind wir solche Bekenner? Es geht uns bei den Malachi-Tagen, auch bei unseren Treffen in unserem kleinen Kreis, nicht nur um die rechte Lehre. Es geht uns mindestens genauso um das rechte Leben, um Jüngerschaft, dass Christus in uns lebendig wird, dass etwas von seinem Wesen deutlich wird. Vor etlichen Jahren kam ein etwa 12-jähriger Junge in eine Sonntagsschule in Essen-Borbeck. Und der Bruder, der dasselbe erlebte, hat es mir dann erzählt, Sonntagsschullehrer. Er merkte, dieser Junge hatte noch nie was vom Evangelium gehört. Jesus Christus, selbst den Namen kannte er nicht. Nichts von Bibel, gar nichts. Ein echter Heide im Ruhrpott. Und dann hat der Sonntagsschulonkel, wie wir diese Leute damals nannten, sich gedacht, ich mach's heute mal anders, hat den Kindern gesagt, ich werde euch heute einen Menschen beschreiben, eine Person, und ihr sollt am Ende mir sagen, von wem ich geredet habe. Und er hat den Herrn vorgemalt, beschrieben, wie er mit Menschen umging, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit den Gegnern und so weiter. Am Ende fragt er, wer kennt diesen Mann? Da hebt der 12-Jährige seinen Finger und ruft, ich kenne den, der wohnt bei uns direkt um die Ecke. Ja, ihr Lieben, der Herr Jesus im Ruhrpott. Nicht, dass wir jetzt Pilgerfahrten dorthin machen, aber dieser Bruder, der mir das erzählte, sagte, ich kannte den auch. Sagte, wenn man ihm begegnete, glaubte man wirklich, dem Herrn zu begegnen. Der lief zwar nicht in Pantoffeln durch die Gegend und entsprechend aufgemacht, aber das Wesen war das Wesen Christi. Und er sagte mir am Ende, Martin, stell dir vor, der ist noch nicht einmal von der Versammlung. Ja, das war natürlich das Größte an der Geschichte. Und seht, so etwas vergisst man einfach nicht. Wir sind auch nicht alle von der Versammlung hier. Das ist ein spezieller Ausdruck für gewisse Brüderversammlungen. Mit sehr lieben Geschwistern dort. Wir kommen aus unterschiedlichen Kreisen, aber wir sollten alle kleine Christusse sein, wenn ich das mal so sagen darf. In uns sich etwas von Jesus Christus widerspiegeln. Und das merkt man im Kontakt untereinander, im Gespräch, in der Ehe, davon haben wir eben gehört, in der Familie, Eltern, Kinder, davon hätten wir dann noch gehört, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Auch ich muss jetzt zum Schluss kommen. Ist Christus lebendig in unserer Mitte? Die ganze Bibel spricht davon, es geht um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und wir hören auch heute in der Welt, dass das größte Problem gestörte Beziehung ist. Ob in der Gesellschaft, unter den Nationen, zwischen Arm und Reich und vieles andere mehr. Und all diese Beziehungen sind gestört, weil die Beziehung zu Gott nicht mehr stimmt. Das ist das, was fehlt. Aber wenn wir das im Auge behalten, auserwählt vor Grundlegung der Welt, durch die Barmherzigkeit Gottes des Vaters wiedergezeugt, zu einer lebendigen Hoffnung. Ein lebendiges Erbe im Himmel wird dort aufbewahrt. Keiner kann es uns nehmen. Und wir selber werden bewahrt durch die Kraft Gottes, um eines Tages dieses Erbe in Anspruch zu nehmen. Und jetzt das Leben in der Heiligung, dieses heilige Priestertum. Wir dürfen die Beziehung zu Gott pflegen, eintreten ins Heiligtum, Gemeinschaft mit ihm haben. Und aus der Beziehung mit Gott entstehen neue Beziehungen in diese Welt hinein. Seine Tugenden verkündigen. Wir dürfen Friedensstifter werden, Menschen trösten. Und dann auch leiden für den Herrn. Deutlich machen, für Christen ist dieses Leben hier nicht alles. Für uns ist nicht der oberste Grundsatz, genieße dein Leben. Raffe an dich, was du raffen kannst. Verpass möglichst nichts. Sondern, wie kann ich meinem Herrn gefallen? Das Prinzip des Gehorsams. Wahre Gottesfurcht. Und aus dieser Haltung heraus werden Ehen wieder neu, Familien gesund, Gemeinden wieder lebendig und vor allen Dingen Christus, der Mittelpunkt in meinem Leben. Wir bekommen wieder ein brennendes Herz für ihn. Ich möchte noch gern mit uns beten. Herr Jesus, wir haben so viel heute gehört und wir werden sicher auch nicht alles behalten können. Aber Herr, lass uns das eine mitnehmen und vielleicht auch manches darüber hinaus, dass wir uns neu fragen, welche Beziehung wir zu dir haben, was du uns bedeutest, ob unser Herz noch für dich brennt. Und auch für dein Volk, für den Bruder oder die Schwester neben mir und für die armen, armen Menschen, die noch auf dem Weg des Verderbens sind, dass sie uns nicht gleichgültig bleiben, sondern dass wir uns neu Wege zeigen, wie wir sie erreichen und zu dir führen können. Herr, ich bitte dies für mich selber, wie auch für alle, die in diesem Raume sind, dass du uns wieder ganz groß wirst und dass, wenn wir das Vorrecht haben, etwas für dich leiden zu dürfen, dass wir uns darüber freuen und diesem Leiden nicht aus dem Wege gehen. Wir wollen auf dich schauen und alles von dir erwarten. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen.